es ist mal wieder Zeit für eine Podcast-Episode. Wir haben jetzt ja lange Zeit keinen Podcast aufgenommen. Das liegt nicht daran, dass wir keine Lust oder auch kein Interesse mehr an dem Medium Podcast haben bzw. hatten. Nein, das liegt an verschiedensten Umständen. Zum Beispiel liegt es daran, dass wir ja alle Medizinproduktehersteller seit Mai diesen Jahres, also wir sind im Jahr 24, nun die Anträge für entweder Alt- oder Neugeräte für die MDR hatten stellen müssen, und zwar bis zum 26. Mai 2024. Und das ist schon eine echte Herausforderung, auch wenn es sich so einfach anhört. Wir stellen hier mal einen Antrag und gucken mal, was passiert. Nein, so ein Antrag, der ist tatsächlich extrem aufwendig. Es müssen alle möglichen Dinge beschrieben werden. Es müssen viele, viele Dinge auch schon da sein vom Risikomanagement, also gerade bei neuen Geräten deswegen da sein. Bei Altgeräten oder den sogenannten Legacy Devices ist es ja sowieso schon die ganze Zeit da gewesen. Ja, und weil das nicht Stress genug ist, haben wir uns entschieden, auch sogar die zertifizierende und benannte Stelle zu wechseln. Wir waren ja viele Jahre beim TÜV als zertifizierende Stelle, sind jetzt auch in diesem Jahr tatsächlich 10 Jahre ISO 13485 zertifiziert. Also seit 10 Jahren ist die Luxamed GmbH ein zertifizierter Hersteller für Medizinprodukte. Nicht nur die Herstellung, sondern auch die Entwicklung ist bei uns ein zertifizierter Teil. Und natürlich auch der Vertrieb von Medizintechnik. Denn, da möchte ich mal einen kleinen Einwurf bringen, das wissen viele gar nicht, die beispielsweise Medizinprodukte einkaufen und verkaufen. Wer ist das zum Beispiel? Naja, wenn Sie sich überlegen, ach, das ist ja cooles Geschäft, gerade mit so Klebeelektroden und so weiter. Klebeelektroden sind in der Regel Medizinprodukte. Jetzt kaufen Sie die ein und vertreiben die an Ärzte, an Therapeuten. Dann sind Sie ein Händler von Medizinprodukten und müssen die Vorgaben, genauer gesagt den Artikel 14 der Medizinprodukteverordnung, einhalten. Erst einmal kennen natürlich und dann auch einhalten, ein Qualitätsmanagementsystem betreiben und so weiter und so fort. Also das Thema ist tatsächlich nicht so einfach, wie man sich das vorstellt oder wie es früher einmal war. Und wir haben uns halt gedacht, wir wechseln mal die benannte Stelle und die zertifizierende Stelle gleichfalls. Das muss nicht immer das gleiche Institut sein. Also man kann durchaus beispielsweise beim TÜV als benannte Stelle sein, aber hat jetzt eine andere Stelle, die sozusagen die Zertifizierung durchführt vom Unternehmen. Aber das macht eigentlich keinen Sinn großartig. Es ist immer besser, gerade diese beiden wichtigen Teile in einer Hand zu haben. Ja, wie ist das abgelaufen bei uns? Also der Aufbau war insofern stressig, als dass wir natürlich, wenn wir die benannte Stelle wechseln und die zertifizierende Stelle, einmal komplett neu, wir wurden behandelt wie ein Neuanfänger, also auch wenn man 10 Jahre zertifiziert ist, erfolgreich zertifiziert war, dann wird das trotzdem alles neu gemacht. Es wird eine vollständige Dokumentenprüfung durchgeführt und natürlich ein Rezertifizierungsaudit oder ein, ja, kann man sagen, eher ein anfängliches Zertifizierungsaudit. Das heißt, es kommen Personen ins Haus für mehrere Tage und schauen sich wirklich alles an. Es wird jede Schraube umgedreht, auf gut Deutsch gesagt. Jedes Dokument wird sich angeschaut. Ist es korrekt ausgefüllt? Sind die Freigabeprozesse geregelt? Welcher Mitarbeiter darf überhaupt was freigeben? Welcher Mitarbeiter darf was durchführen? Da gibt es ja überall Prozesse für. Sind natürlich um Thema Prozesse, sind alle Prozessanweisungen vorhanden und so weiter und so fort. Ja, und damit haben wir uns beschäftigt. Und zwar schon seit März diesen Jahres, und der Startschuss war dann eben der Mai 24, weil wir dort auch eben bis dahin den Antrag stellen mussten, um weiter verkaufen zu dürfen. Denn wenn man entweder bis zu dem Zeitpunkt ein Medizinprodukt als MDR, also das ist ja die neue Medizinprodukteverordnung, entsprechend, ja, wie soll ich sagen, klassifiziert und auch konformitätsbewertet hat, umgangssprachlich würde man jetzt hier Zulassung sagen, bleiben wir mal bei dem Wort Zulassung, heißt aber eigentlich korrekt konformitätsbewertet. Wenn man das hat, dann braucht man nichts weiter tun, dann läuft das ganz normal weiter, man ist in der Überwachung, man muss regelmäßige Audits durchführen und so weiter und so fort. Hat man das aber noch nicht oder ist einfach in der Warteschleife auch, weil die benannte zertifizierende Stelle momentan zu viele Anträge bearbeitet, so muss man auf jeden Fall bis zum 26. Mai einen Antrag stellen. Zu diesem Antrag, wie gesagt, habe ich gesagt, da gehören viele Dinge dazu. Man muss natürlich eine vollständige technische Dokumentation hochladen, die den Ansprüchen der neuen Medizinprodukteverordnung entspricht und so weiter und so fort. Bis zum September 2024 musste dann auch ein Vertrag geschlossen werden mit der benannten Stelle, damit man, und jetzt kommt nämlich der Knackpunkt an der Sache, seine sogenannten Legacy Devices, also Altgeräte, bei uns ist das der HD 2000 Plus, bis längstens 31. Dezember 2028 verkaufen darf. Das ist eine Regelung, die eben diese Übergangsfrist etwas nach hinten bringt. Da war ja auch die Corona-Krise mit beteiligt, dass sich das alles verschoben hat, weil die benannten Stellen auch in ihrer Akkreditierung nicht schnell genug waren und so weiter. Da gab es viele, viele Gründe, warum man das gemacht hat. Und ja, diese Verlängerung der Übergangsfrist für uns ist es durch. Man erhält dann nämlich einen sogenannten Confirmation Letter, also ein Bestätigungsschreiben der zertifizierenden Stelle, der benannten Stelle, wo eben drin steht, dass entsprechend die Überwachung durch die benannte Stelle durchgeführt wird, also die Überwachung der Produkte, auch der Altprodukte, und dass eben ein Antrag für ein neues oder auch für das Altprodukt, das ist mal dahingestellt, eben eingereicht wurde und erfolgreich eingereicht wurde, der jetzt dann auch in die weitere Prüfung geht. Ja, also das mal zu dem Thema ganz kurz. Warum haben wir so wenig jetzt auch in dem sozialen Medienbereich gemacht, speziell im Podcast- und YouTube-Bereich? Weil das eben schon extrem aufwendig war. Man hat viele Rückfragen bekommen, musste hier noch was nachreichen. Und dann ist immer die Frage, wie bereitet man eigentlich so eine technische Dokumentation State of the Art heutzutage auf? Naja, alle sprechen immer über das Thema Digitalisierung und jetzt glaubt man, naja, ich habe hier ein PDF oder ein Word oder ein Excel oder ein PowerPoint, was auch immer. In der Regel sind es ja PDF-Dokumente und das ist ja digital. Ja, ist aber nicht digitalisiert, wenn man mal genau drüber nachdenkt, wie das Thema, aber da könnte man mal einen eigenen Podcast drüber machen. Natürlich werden die Dinge noch im PDF und Word etc. Format eingereicht, also im Word erstellt und im PDF dann entsprechend digital signiert und so weiter und freigegeben, damit sie eben auch unverfälschbar sind. Aber am Ende des Tages können natürlich hier Redundanzen auftreten in den Informationen, was immer extrem schlecht ist. Und Sie müssen sich vorstellen, wer sich damit nicht auskennt mit so einer technischen Dokumentation, wir sprechen hier über tausende Seiten. Ja, also wir sprechen über die klinische Bewertung. Jedes Produkt muss regelmäßig klinisch bewertet werden im Rahmen des Post-Market Clinical Follow-up. Also jedes Medizinprodukt muss jeder Hersteller machen, regelmäßig. Darüber gibt es eben eine klinische Bewertung und verschiedenste Reports. Das ist ein Riesendokument, sprechen wir auch über mehrere hundert Seiten mit den Anhängen. Wir haben das Risikomanagement. Das Risikomanagement geht in alle Bereiche, auch in die Klinik mit hinein. Es geht natürlich in die elektrische Sicherheit, in die Biokompatibilität. Es geht in die Usability, um den vorhersehbaren Missbrauch der Geräte. Also das sind alles Dinge, die muss man machen. Man muss da das Risikomanagement entsprechend gut und ja, vollumfänglich darstellen, um eben dieses Risiko, das Restrisiko, gegebenenfalls Restrisiko zu bewerten und zu sagen, jawohl, das Produkt ist unter den Voraussetzungen sicher oder nicht. Dann haben wir die ganzen Laborprüfungen, also die externen Laborprüfungen, die wir durchführen müssen, weil wir eben das Equipment dafür nicht haben. Beispielsweise die EMV, also die elektromagnetische Verträglichkeit. Dann haben wir die elektrische Sicherheit, wird durch ein externes Labor geprüft. Das Gerät wird dabei in Klimakammern gestellt, kalt und warm und feucht vorbehandelt und so weiter. Und auch unter diesen Umständen muss die Sicherheit gegeben sein. Die Biokompatibilität, ein Riesenthema, kann ich nur sagen. Jedes Teil, was mit dem Patienten in Berührung kommt, muss auf Hinblick seiner Biokompatibilität bewertet sein. Und es ist vollkommen egal, ob wir über jetzt offene Wunden, über Schleimhaut etc. oder auch das Herz-Kreislauf-System sprechen, dementsprechend, wo wir eben den sozusagen biologischen Endpunkt beim Patienten treffen, muss eine entsprechende Prüfung durchgeführt werden. Also es muss erstmal evaluiert werden, was für Risiken bestehen, was für Prüfungen sind notwendig. Falle HD 2000 Plus bei uns, Luxamid, kann ich sagen, wir haben die Zytotoxizität prüfen lassen, wir haben die Sensitivität prüfen lassen, wir haben die Hautirritation prüfen lassen und das Ganze eben teilweise auch mit Tierversuchen tatsächlich wird das gemacht in den Laboren. Lief mehrere Monate, ist jetzt Gott sei Dank auch erfolgreich abgeschlossen und wir sprechen hier alleine nur über diese Berichte der Biokompatibilität schon von knapp 200 Seiten. Ja, und da sind überall stecken Informationen drin zum Gerät. Also sagen wir mal ein Beispiel, ein Teil, der überall immer auftritt, ist die sogenannte Zweckbestimmung. Die Zweckbestimmung ist der Zweck des Produktes, für den es konformitätsbewertet wurde. Und kleiner Disclaimer dazu, wenn ein Hersteller Werbe oder auf Instagram, auf den sozialen Medien, egal wo, etwas sagt zu seinem Produkt, dann ist das auch automatisch die Zweckbestimmung und er muss es auch in der Klinik, im Risikomanagement, in der Usability bewertet haben. Nur mal so nebenbei, gibt es ganz, ganz gute Literatur zu, gibt es auch viele Rechtsprechungen zu, weil das natürlich ein Streitthema sein kann, weil ein Hersteller damit ganz einfach seine Zweckbestimmung erweitern kann, was eben nicht erlaubt ist, also er muss entsprechend die Prüfung dazu haben. Ja, aber zurück zum Thema. Die Zweckbestimmung steht in allen Dokumenten irgendwo drin und jetzt ändert man vielleicht etwas in der Zweckbestimmung, da muss man hergehen und wirklich jedes Dokument anfassen, weil wir eben eine Konsistenz haben und bei redundanten Datensätzen ist es einfach ein echtes Problem und daher ist eben ein PDF in meinen Augen auch nicht wirklich digitalisiert. Es ist ein digitales Format, aber es ist nicht die Digitalisierung, wie es eigentlich sein sollte oder wie es bei uns auch demnächst sein wird. Das einfach mal, um mich mal wieder bei Ihnen zu melden, dass wir auch dir sagen, nicht, der Podcast schläft hier nicht ein, der soll schon weitergehen. Ich habe coole neue Ideen, auch Interviewpartner für Podcast. Jetzt haben wir am kommenden Wochenende mit 60 Anmeldungen unser Chorseminar Herbst 2024, was ein echt richtig volles und richtig cooles Event wird. Und deswegen, ja, denke ich, vielleicht finde ich da auch ein paar Interviewpartner, mit denen ich mal so ein paar Kundenstimmen einfangen kann, eben um sie wieder mal up to date zu bringen, was die Mikrostromtherapie allgemein betrifft. Natürlich dem frequenzspezifischen Teil, den ja mittlerweile mehr und mehr Leute interessiert. Da kommt übrigens ein richtig cooles Update raus demnächst bei uns. Da können Sie nur drauf gespannt sein, was man da alles noch an Features und Technik bekommen kann. In dem Sinn sage ich, bis bald, bis zur nächsten Podcast-Episode. Vielen Dank, dass Sie bis hierher zugehört und eingeschaltet haben und ich freue mich, wenn Sie auch bei